Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Handball.
Erster Spieltag der Handball-Bundesliga, der wurde am Wochenende fortgesetzt. Spiele am Samstag und am Sonntag. Und das, was sich da am Donnerstag schon so angedeutet hat, dass es nämlich Überraschung geben kann, das hat sich dann am Wochenende nicht ganz so weiter fortgesetzt. Am Donnerstag, da hatten ja die Berliner Füchse dann zum Start in die Saison erstmal verloren. Die anderen Mitfavoriten auf den Titel und auch der Topfavorit, die haben sich allerdings dann schadlos gehalten. Wir fassen mal zusammen, was am Wochenende kam und haben auch noch einen emotionalen Höhepunkt für euch, nämlich einen Heiratsantrag. Auf der Platte bei uns unser Handballexperte Sebastian Mühlenhofer. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Und wir gucken zunächst mal auf den Samstag, auf die Samstagpartie zwischen TSV GWD Minden und der SG Flensburg-Handewitt und der amtierende Meister. Wir haben ja in unserer Saisonvorschau drüber gesprochen, was die Flensburger in dieser Saison alles geändert haben, ändern mussten. 6 Abgänge, 6 Neuzugänge, die müssen integriert werden im Supercup. Da hat es dann eine Niederlage mit 26-33 unter der Woche gegen die Rhein-Neckar-Löwen gegeben. Zum Start in die neue Bundesliga-Saison allerdings ein Sieg, 31-28 in Minden. Aber das war dann doch schon ein bisschen Arbeit, ne? Etwas mühevoll.
Genau, das war sehr mühevoll. Da mussten sie wirklich alles aufbieten, um am Ende dieses Spiel in Minden zu gewinnen. Minden konnte wirklich gerade auch in den ersten Minuten wirklich sehr, sehr gut mithalten. Konnten so zum Beispiel mit 11-7 in Führung gehen und waren dort wirklich sehr, sehr gut im Spiel drinne. Haben in der Abwehr sehr gut gestanden, im Rückraum immer wieder Lösungen gefunden gegen eine gute Flensburger Abwehr, die dann aber halt ja dann zu spät rausgekommen ist auf den Spieler und der dann entsprechend das Tor werfen konnte. Und dann hatte man dann aber mit diesem 11-7 hat man sich wirklich gefangen, hat dann einen 9-2 Lauf gemacht, sodass man dann mit 16-13 führen konnte. Das war wirklich eine sehr starke Phase dann von den Flensburgern, die sich dann zwar noch 2 Zeitstrafen kurz vor der Pause eingehandelt haben, aber trotzdem mit einem 18-15 in die Halbzeitpause gehen konnte. Dann in der zweiten Halbzeit war es weiter sehr ausgeglichen. Minden hat nie aufgesteckt, hat immer alles gegeben, war immer dran bis zum 26-27 und dann so ja 10 Minuten vor Schluss, da hat dann wirklich nochmal Flensburg noch ein bisschen das Tempo angezogen, haben nochmal Gas gemacht, hatten dann noch mit Benjamin Burisch, der dann eingewechselt war für Torben Björgerud, der bis dahin 6 Paraden hatte, Quote von 26%. Burisch hat in seiner Zeit 5 Paraden gehabt, eine Quote von 33%, war damit auch am Ende so ein entscheidender Faktor in den letzten 10 Minuten, dass die Flensburg das Spiel am Ende mit 3 Toren gewinnen könnten. Sie hat den besten Werfer in Holger Glandorf, der am Ende 9 Tore geworfen hat. Und seit der Mindener war gerade der Rückraum wirklich sehr, sehr gut. Dalibor Doda, Miljan Pusic und Christopher Rambo waren zusammen für 22 der 28 Tore gut. Also wirklich ganz, ganz starkes Spiel von den dreien gewesen. Also Rückraum Mitte, Rückraum links, Rückraum rechts. Dalibor Doda mit 8 war der Beste von den dreien. Wirklich ganz, ganz stark gewesen. Und Minden hat wirklich alles gegeben, hatte dann vielleicht ein bisschen zu viele technische Fehler. Am Ende 10 technische Fehler. Das waren dann ein bisschen zu viel, waren aber sehr aufmerksam in der Abwehr. Mit 6 Steals haben sie wirklich auch immer wieder versucht, in den ersten oder die zweite Welle zu gehen. Das haben sie wirklich gut gemacht. Sie haben wirklich alles gegeben. Am Ende waren einfach die Flensburger ein bisschen abgezockter, ein bisschen cleverer in ihren Aktionen, haben am Ende das verdient dann noch gewonnen.
Und damit starten also die Flensburger dann mit einem Sieg in diese Saison, die ja so als Umbruchssaison dann auch dargestellt wurde. Unterm Strich bleibt dann auch erstmal Hauptsache gewonnen wahrscheinlich.
Genau, so wird es im Endeffekt auch sein. Man hat gesehen, da wird schon ein bisschen was ausprobiert. Man versucht auch schon die Neuen zu integrieren. Diesmal war es so, dass in der Starting 7 nicht 7 Spieler waren, die schon in der letzten Saison mit dabei waren, sondern man sucht das jetzt ein bisschen durchzumischen. Natürlich wird Mike Machula noch ein bisschen brauchen, um seine Start-7 zu finden, aber es sah schon mal einen Schritt nach vorne aus. Man hat aber auch gemerkt, da ist noch Luft nach oben, da müssen sie noch ein bisschen mehr finden, aber es sah schon besser aus als jetzt gegen Rhein-Neckar Löwen.
Und immerhin waren die Flensburger das einzige Team an diesem ersten Spieltag in der Handball-Bundesliga, die 30-Tore-Marke geknackt haben. Das muss man dann auch erstmal schaffen. Geschafft haben das nämlich zum Beispiel die Rhein-Neckar Löwen nicht. Die haben zu Hause den TBV Lemgo empfangen, aber sich ansonsten sehr, sehr schadlos gehalten.
Ja, also wenn die Rhein-Neckar Löwen gewollt hätten, denke ich auch, dass sie die 30 hätten voll machen können. Also sie waren sehr, sehr stark in den ersten Minuten. Man hatte schon so ein bisschen so das Gefühl, okay, als sie schon relativ schnell in Führung gingen zu Null, das kann ja wieder so werden wie noch im Februar, wo ja das Ganze sehr, sehr deutlich war. Da stand es ja schon zur Halbzeit 23-4. So schlimm war es aus Semgoer Sicht dann nicht. Die haben dann wirklich kämpfen müssen, lagen dann 7-1 zurück und dann auch zur Halbzeit mit 16-8. Lagen sie klar und deutlich verdient zurück, weil sie wieder ja genauso die Leistung an den Tag legten wie halt im Februar. Da war ängstlich, sehr unsicher, viele Fehler. Hat man dann auch den Rhein-Neckar Löwen auch viele einfache Gegenstöße erlaubt und das sollte man einfach nicht machen. Und dann als dann 23-10 stand nach 40 Minuten, da haben dann die Renöven wirklich merklich rausgenommen. Das hat man gemerkt. Dann kam dann zwar auf Seiten der Lemgoer Piotr Wyszomirski rein, der einen guten Poeta Johannesson ersetzte, sieben Paraden bis dahin hatten, aber Wyszomirski hat in den letzten 15 Minuten wirklich Gas gemacht, sieben Paraden gehabt, eine Quote von 58% und hat damit dafür gesorgt, dass Lemgo das noch ein bisschen besser gestalten konnte. Am Ende war es ein 28-21 aus Sicht der Lemgoer. Das ist dann noch ganz gut. Die letzten 20 Minuten haben sie mit 11-5 für sich gewinnen können, aber man muss sagen, wenn die Rhein-Neckar-Löwen da nicht rausnehmen, dann wird das auch wieder sehr deutlich. Wird das wahrscheinlich auch mit über 10 Toren für sie ausgehen. Sie hatten einen sehr, sehr starken Torhüter, Andreas Palicka mit 17 Paraden, eine Quote von 47%. Und was auch sehr gut ist, ist die Aktie zwischen Andi Schmid und Jannik Kohlbach. Das hat schon in Düsseldorf sehr gut geklappt beim Supercup. Jetzt wieder Jannik Kohlbach hat 10 Treffer bei 11 Versuchen, ganz, ganz starke Quote. Auch ein Andi Schmid mit 6 Treffern. Wieder ein sehr starkes Spiel gehabt. Auf Seiten der Lemgo war Tim Sutton mit 5 Treffern besser wäre. Von der ist ja auch ein ehemaliger Löwenspieler, also von daher die Löwen sehr, sehr stark und haben dann noch ein bisschen Kräfte schön können in den letzten 20 Minuten.
Und der Trainer Nikolai Jakobsen, der war auch sehr zufrieden mit dem Auftakt seiner Mannschaft, allerdings so mit der Schlussviertelstunde nicht ganz. Wir hören mal rein, unser Kollege Rolf Bernardi hat bei den Rhein-Neckar-Löwen und bei Lemgo Stimmen gesammelt.
Sehr zufrieden mit vielen Dingen, besonders die ersten 45 Minuten, wo wir mit 12 Tore führt, war ein super Abwehr, guter Angriff gespielt mit gutes Tempo. Jannik war heute überragend, Palicka hat auch sehr gut gehalten. Dann haben wir dann, und das ist ja dann letztendlich meine Fehler, dann haben wir gewechselt und dann kamen wir nicht richtig in den Rhythmus rein. Und ja, wie Flo auch sagt, dann hat Lemgos Torhüter die letzten 15 Minuten richtig gut gehalten. Und deswegen finde ich auch, dass wir mit ein paar Toren so wenig gewonnen haben. Aber für ein erstes Spiel in die Bundesliga war das insbesondere bis die 45. Minute eine hervorragende Leistung von meiner Mannschaft. Und das freut mich natürlich sehr.
Die Rhein-Neckar-Löwen also gleich wieder im Rollen und Rolf Bernardi, der hat dann auch nochmal auf Lemgoer Seite nachgefragt, hat mit André Kogut gesprochen.
André Kogut, der Mittelmann des TBV Lemgo, sind einfach zu stark, die Rhein-Neckar-Löwen, oder?
Ja, natürlich sind die eine Klasse besser, aber ich denke mal, die erste Halbzeit war eine Katastrophe von uns. Da haben wir die auch eingeladen zu den einfachen Toren, das, was wir eigentlich verhindern wollten. Und zweite Halbzeit, das plätschert so ein bisschen vor sich hin. Rhein-Neckar-Löwen wechseln ein bisschen, da kommen wir ein bisschen ran wieder. Ich denke mal, so, wenn man zum Schluss auf der Anzeigetafel sieht, da kann man, glaube ich, mit dem Ergebnis leben. Aber die erste Halbzeit, das war leider gar nichts.
Mit der vorgezogenen Deckung hat ja ein bisschen besser geklappt. Wenn jetzt noch Van Olfen dabei gewesen wäre?
Ja, ich glaube, wir haben gleich so ein bisschen ein paar Fehler provoziert durch diese 5-1-Deckung und dadurch konnten wir halt auch mal ein paar einfachere Tore werfen, ohne uns jedes Mal im Angriff gegen ihre 6-0-Deckung abzumühen.
Sebastian, was nehmen denn die Lemgo oder was sollten sie mitnehmen aus diesem Spiel?
Also die sollten sich so ein bisschen die letzten 15 Minuten mitnehmen. Da waren sie besser im Spiel drinne. Da haben sie auch konsequenter den Abschluss gesucht. Da war der Abschluss auch wirklich besser. Da hat man wirklich dann ja nicht solche Bälle auf halbe Höhe, wie von Torhütern geschenkt sind, gemacht, sondern wirklich geguckt, wo ist meine Lücke da. Das war auch gut. Sie haben mit Tempo im Angriff gespielt. Sie haben versucht, in die zweite Welle zu gehen, um einfach um Tempo zu machen. Und genau das müssen sie besser spielen. Natürlich, er hat recht, André Kogut, dass Fabian auch von Olfen gespielt hat. Das waren wichtige Stütze für die. Und auch Isas Gaidiola war auch nicht in dem Rhythmus, wie man ihn letzte Saison gesehen hat. Also, das sind so ein paar Punkte, woran sie arbeiten müssen. Aber ich denke, gerade so die letzten 15 Minuten noch mit Piotr Wyszomirski, da sollen sie doch wirklich Positives rausziehen können und das dann versuchen mitnehmen und dann versuchen, die ersten 45 Minuten schnell wie möglich zu vergessen.
Also, gucken wir mal, die Lemgoer dann diesen Rückschlag bzw. diese Niederlage verkraften und wie die Rhein-Neckar-Löwen dann weiter durch die Saison gehen. Also die gehen auf jeden Fall mit einem Sieg von der Platte und Mats Mensa-Larsen, der geht mit einem Ja-Wort von der Matte. Der hat nämlich seiner Frau bzw. Freundin gestern dann auch noch einen Heiratsantrag gemacht und am Mikrofon Rolf Bernardi auch noch was dazu gesagt.
Aber ja, ich finde, man muss etwas besonders machen und das hier war das so. War eigentlich ganz ruhig, ich glaube, war ziemlich sicher, dass sie Ja sagen wollte, so, ja.
Also er war sich seiner Sache genauso sicher, letztlich bei diesem Heiratsantrag, wie die Rhein-Neckar-Löwen dann am Ende mit dem Sieg. Emotionaler Moment, Sebastian, gestern dann in der Halle nochmal.
Ja, auf jeden Fall. Also das war nochmal ganz schön. Man hat es gesehen, sie hat sich sehr gefreut und hat natürlich auch sofort ja gesagt. Also von daher hat er alles richtig gemacht und ja, ich finde das immer eine schöne Sache, wenn man natürlich, klar, als Sportler macht, möchte man das gerne auch im privaten Bereich machen, aber er hat sich dafür entschieden, das jetzt im öffentlichen Rahmen zu machen und dass es dann natürlich entsprechend so schön ist, freut ihn. Spiel gewonnen, Freundin gewonnen für seine Zukunft, also von daher, was will er mehr?
Und auch die Jungs vom Bergischen HC, die können eigentlich gar nicht viel mehr wollen, als sie an diesem Wochenende erreicht haben. Die haben nämlich die Eulen Ludwigshafen mit 27-23 geschlagen. Schöner Auftakt in die Saison und ja, letztlich gleich ein 6-Punkte-Spiel in Sachen Abstiegskampf gewonnen. Oder 4-Punkte-Spiel in dem Fall.
Genau, in dem Fall 4-Punkte-Spiel, aber es war wirklich ein ganz, ganz wichtiger Sieg für den Bergischen HC, um direkt einfach auch gut reinzukommen, mit einem Gefühl in die neue Saison reinzugehen. Das war wirklich gut. In der ersten Halbzeit haben sie noch wirklich Probleme gehabt mit den Ludwigshafen, die da wirklich sehr gut gespielt haben, muss ich sagen. Also das hat wirklich sehr daran erinnert, wie sie zum Ende der letzten Saison gespielt haben, wirklich aufopferungsvoll gekämpft, haben dann in der 20. Minute Azad Vajulin verloren, nachdem ein Gegenspieler in den Unterschenkel reingefallen ist. Da hat man gedacht, okay, jetzt vielleicht fällt er länger aus, stand dann aber in der zweiten Halbzeit wieder auf der Platte. Also da wurde dann in der Halbzeit und auch bis dahin ordentlich gekühlt mit viel Eis und da konnte er dann wieder mit dran teilnehmen am Spiel in der zweiten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit haben sich dann wirklich der Bergische HC absetzen können, haben sie wirklich gut gekämpft, konnten sich dann auf 17-14 in der 42 Minuten absetzen. Dann kamen zwar die Löwen immer, die Eulen immer wieder ran, auch auf 20-19, nachdem es auch wurde, wieder 3 Tore weg waren, aber dann, als dann das 23-19 auf der Anzeigetafel stand, waren sie noch zu weit weg, da kamen sie dann nicht mehr ran, konnten nicht mehr den entscheidenden Akzent setzen, um noch näher zu kommen. Sie hatten einen guten Torhüter, muss ich sagen, Matthias Lenz hat das in seinem ersten Spiel für die Eulen wirklich sehr gut gemacht. 10 Paradenquote von 30,3%. Auch sein Gegenüber Christopher Rudek auch 10 Paraden gehabt, genau dieselbe Quote. Also von daher, die haben wirklich gut gehalten auf beiden Seiten. Aber die Eulen Ludwigshafen konnten halt Arnor Torgunason wirklich gar nicht in den Griff kriegen. Am Ende 13 Tore gehabt, 7 Meter getroffen von 7, 6 von 12 ist für den Außen nicht unbedingt die beste Quote, aber trotzdem sehr viele Tore gemacht, auch immer wieder in der Gegenstoß gegangen. Und auch Maczynski, der Rückraumrechtsspieler von Bergischen HC, 6 Tore, ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen. Während bei den Eulen Frederik Stübner, Alexander Feld und Stefan Salga mit jeweils 4 Treffern die besten Werfer waren. Und die Eulen haben wirklich gut gekämpft, hatten gut mitgehalten, aber am Ende waren einfach der Bergische HC das Tickchen besser, haben sich konzentrierter in die Situation gegangen und haben am Ende das Ding verdient gewonnen, weil sie dann einfach auch die bessere Mannschaft waren.
Gut mitgehalten, das haben auch die Bietigheimer bei ihrem Auswärtsspiel gegen Wetzlar über lange Phasen der Partie. Zur Halbzeit stand es noch 10-10. Am Ende mussten die Aufsteiger allerdings mit einem 21-24 in Wetzlar die Halle verlassen, haben also dann zum Start verloren, weil sie in der letzten Viertelstunde nur noch einmal ein Tor oder in einer Phase zwischendrin in 15 Minuten nur ein Tor erzielt haben. Was war da los? Einbruch?
Ja, so wirkte es ein bisschen. Ich denke, dass sie einfach da in der Phase so, ja, natürlich dann einem starken Torhüter geschaltet sind. Dann muss man sagen, Tibor Ivanesevic hat sich sehr gut eingefügt. 12 Paradenquote von 36%. Aber da hat man doch vielleicht gemerkt, dass auch gerade dieses physische Spiel, was es in 16 Minuten gab, wir dann vielleicht doch ja zu sehr in Anspruch genommen hat. Also dass sie zu viel Kräfte schon in der ersten Halbzeit gelassen haben. Da stand es ja 10-10. Das war wirklich sehr, sehr körperlich auf beiden Seiten in Abwehr rein. Also wurde immer wieder Foul-Situationen, wurde immer wieder der Freiwurf gepfiffen. Das hat dann auch schon sehr gezerrt. Und das hat man in der zweiten Halbzeit so ein bisschen gemerkt bei den Bietigheimer, wo ja noch eine junge Mannschaft mit dabei ist. Und da muss man dann ja halt gucken, dass du halt über 60 Minuten dann auch diese Kraft dann auch aufs Parkett bringen kannst. Das haben sie in der Phase dann nicht geschafft. Da haben sie dann ja sich auch zu sehr verzettelt, hatten zu viele Probleme und auch in den letzten Minuten haben es dann wieder eine Phase gehabt, wo sie in 5 Minuten kein Tor geworfen haben. Und das sind halt Phasen, die darfst du halt in der Bundesliga nicht erlauben, weil du dann entsprechend dann nach 10 Minuten, nach 15 Minuten dann so weit zurückliegst, dass du das Spiel einfach nicht mehr gewinnen kannst. Sie haben wirklich gut gekämpft, muss man sagen, in den ersten 30 Minuten hatten dann wirklich in der zweiten Halbzeit wirklich Phasen, wo es denn überhaupt nicht zusammenlief, hatten zwar einen guten Torhüter mit Domenico Ebner mit 30% bei 9 Paraden, war gut gewesen, aber ja, sie haben es dann im Angriff leider verloren, hatten 2 in Robin Haller, einen guten Werfer mit 6 Toren, aber wie gesagt, diese 2 Phasen haben da ein bisschen das Genick gebrochen auf Seiten der Wetzlarer. Lenny Rubin, der Neuzugang, wirklich sehr gut gewesen, 8 Treffer gehabt und auch Emil Fred Oefers, der von Kiel gekommen ist, mit 4 Treffern, sehr, sehr wichtiger Faktor gewesen für die Wetzlarer, dass sie am Ende das Spiel gewinnen können. Wichtiger Sieg für die Wetzlarer, wo man mal wieder merkt, die Neuzugänge sind sehr, sehr gut im Spiel drin und das schafft wirklich Kai Waldschneider Jahr für Jahr, sie wieder sehr, sehr gut ins Spiel zu integrieren und dass sie dann schon in den ersten Spielen so ein großer Faktor sind, ja, spricht dafür, dass es schon sehr, sehr gut funktioniert mit der Integration der Spieler.
Knapp vorbei am Sieg oder zumindest einem Punkt ist auch der VfL Gummersbach vorbeigeschrammt. Die hatten ja auf Drago Vukovic verzichten müssen, aber trotzdem zu Hause gegen Hannover Burgdorf ziemlich lang ein ziemlich offenes Spiel liefern können. Am Ende haben sie mit 25-26 verloren. Was hat am Ende den Ausschlag gegeben für die Burgdorfer? Die sind ja nochmal mit dem blauen Auge davongekommen.
Genau, sie sind nochmal mit dem blauen Auge davongekommen und was da wirklich so ein bisschen einen Ausschlag gegeben hat, am Ende haben sie Puja Norusines der eingrenzen können, der Iraner, der ja neu dazugekommen ist, hatte ein ganz, ganz starkes Spiel auf Seiten der Gummersbacher, 8 Tore am Ende geworfen bei 13 Versuchen, wirklich sehr großer Faktor gewesen und den hatte man lange Zeit halt nicht eindämmen können, hat man alles mögliche versucht, aber hat halt keine Lösung gefunden, aber dann so in den letzten 10 Minuten hat man dann wirklich eine Idee gehabt, wie man das macht, hat ihn sehr, sehr hoch gedeckt, sodass er ja möglichst nicht im Spiel der Gummersbacher integriert worden ist. Und das hat man gemerkt, das hat den Gummersbacher noch ein bisschen wehgetan, zumal es noch Stanislas Schukop nicht mit dabei war, weil er ein bisschen sich verletzt hatte im Spiel und dann hat man das Spiel auch für sich entscheiden können. Aber ansonsten, Gummersbach hat das wirklich sehr, sehr stark gespielt über sehr lange Zeit, also dass sie damit 14-12 in die Halbzeitpause gehen können, damit hat vorher keiner gerechnet. Sie haben das wirklich aber sehr gut gespielt, sie haben sehr variabel gespielt, waren sehr schnell auf den Beinen, dass der Reckenabwehr wirklich sehr, sehr schwer gemacht, die eigentlich einen guten Torhüter drin hat mit Urban Lesjak, der gut gehalten hat, 8 Paraden am Ende, eine Quote von 36%, aber trotzdem, die Gummersbacher waren wirklich sehr flink, auch in der Abwehr haben sie sehr kompakt gestanden, haben immer wieder die Recken vor große Probleme gestellt, die dann immer wieder mussten mit dem Zeitspiel hantieren mussten, dann immer wieder einen Notwurf hatten und das ist dann halt sehr schwierig, hatten dann so also keine Schleckphase, die Gummersbacher, als dann Carsten Lichtlein raus musste aufgrund einer Verletzung am Auge, kam dann aber wieder zurück, hat am Ende 6 Paranequote von 24%. Matthias Bulit, der das zwischendurch auch sehr gut gemacht hat, 4 Paranequote von 36% in 16 Minuten Spielzeit. Also sie haben wirklich alles versucht, alles aufgeboten. Das war wirklich sehr, sehr positiv. Das wirkte auch wirklich als Mannschaft geschlossen, was sie dort gezeigt haben. Und am Ende ist es wirklich sehr, sehr schade. Da war dann auch Morten Olsen sehr abgezockt in seiner letzten Aktion, wo er den Ball rausspielt auf Timo Kestening, der den Ball dann rein ins Tor wirft mit seinem 4. Treffer. Morten Olsen, 6 Treffer, bester Werfer insgesamt gewesen. Und am Ende können die Hannover Burgdorfer einen Sieg feiern, der aber wirklich sehr glücklich war, weil eigentlich Gummersbach über den zweiten Teil des Partie die bessere Mannschaft gewesen ist. Am Ende ist eigentlich hätte einen Punkt verdient gehabt. Aber man muss halt 16 Minuten konzentriert sein.
Dann gucken wir zum Abschluss auf die Tabelle, sehen, dass die Rhein-Neckar-Löwen wieder ganz oben stehen. Aber nach dem ersten Spieltag ist so eine Tabelle natürlich noch nicht so sonderlich aussagekräftig, zumal ja auch ein Spiel noch fehlt. Denn die Kieler, die konnten ihr Heimspiel gegen Erlangen an diesem Wochenende ja nicht austragen, da die Halle in Kiel wegen des Schleswig-Holstein-Musikfestivals nicht zur Verfügung stand. Das Ganze wird dann am 30. September ausgetragen. Die Kieler spielen dann in der nächsten Woche am Sonntag bei den Eulen Ludwigshafen, feiern da dann also ihre Saisonpremiere. Aber sie haben am Wochenende sich trotzdem ein bisschen bewegt. Sie waren nämlich oder haben gegen den norwegischen Verein Haslum HK in Oslo gespielt und dort mit 41-28 gewonnen, also auch ein Erfolgserlebnis gefeiert. Sebastian, wie muss man das einschätzen? Reines Testspiel, oder?
Ja, ist genau, reines Testspiel, nochmal ein bisschen einfach im Rhythmus bleiben, dass man jetzt nach dem Pokalwochenende dann nicht wieder 2 Wochen kein Spiel hat, und das haben sie wirklich gut gemacht, haben auch ein bisschen was ausprobiert in dem Testspiel, einfach damit man auch ein bisschen fit bleibt, damit man auch mal die Neuzugänge noch ein bisschen einsetzen kann, das sah wirklich sehr gut aus, sollte man jetzt aber nicht überbewerten, weil es ist halt zwar einfach nur ein Testspiel gewesen und dann wird man jetzt nächste Woche gegen die Eulen sehen, wie weit sie wirklich schon sind, wie fit sie sind, weil sie werden von vielen Trainern als Titelkandidat gehalten und dann musst du dich auch entsprechend dann mit so einem Spiel musst du klar gewinnen, musst mit einem guten Start in die Saison gehen.
Und ob sie das schaffen, das hört ihr natürlich bei uns hier auf meinsportradio.de. Wir werden drüber berichten, auch über den zweiten Spieltag und natürlich dann auch über den Auftritt der Kieler gegen die Eulen aus Ludwigshafen. Vielen Dank an Sebastian Müllenhof. Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport. Hören, was andere denken. MeinSportRadio.de. Like it auf Facebook/MeinSportRadio.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.